Vor dem Tempel wurde es langsam ruhiger und Amra vertrieb sich die weitere Wartezeit auf Herrn Baruch, indem sie im Sand vor dem Palas einen Strich zog und versuchte, Susa mal mit dem rechten, mal mit dem linken Huf zuerst darüber zu lotsen. Wenn sie ein bisschen übte, würde niemand sehen, dass sie auf die kleine Stute Einfluss nahm. Ja, Amra, genau so geht es. Versunken in ihrer Aufgabe hatte sie gar nicht gemerkt, dass Baruch aus dem Haus gekommen war. Aber ich würde das nicht gerade in Sichtweite der Priester üben. Baruch nahm ihr unwirsch die Zügel aus der Hand und verwischte den Strich im Sand rasch mit seinem Lederstiefel.
Aber wenn ich das schon sehe, und ihr, wieso sehen das dann die anderen nicht?
Baruch zuckte die Schultern. Kind, der Mensch sieht, was er sehen will, und er glaubt, was er glauben will. Diese Männer sind von weit her gekommen, um das Orakel ihres Gottes zu befragen. Sie werden es nicht anzweifeln. Erst recht nicht, wenn es ihnen genau das sagt, was sie hören wollen.
Der Kaufmann seufzte. Ihr scheint nicht zufrieden, bemerkte Amra. Seid ihr zu keiner Einigung mit dem König gekommen?
Baruch schüttelte den Kopf. Nein, sagte er unglücklich. Das Schicksal der Gefangenen ist besiegelt. Die Priester fordern ein Menschenopfer für Svantevit. Er hat lange keines mehr erhalten. Templer, christliche Kriegermönche, was könnte es Besseres geben, um der Welt die Überlegenheit Svantevits gegenüber den Göttern der Christen zu zeigen?
Baruch rieb sich die Stirn.
Und ich darf es den Gefangenen jetzt mitteilen.
Baruch blieb vor einem der Wachtürme, in dessen Untergeschoss sich die Verliese der Burg befanden, stehen.
Diesmal band er Susa an.
Amra warf er einen prüfenden Blick zu.
Willst du mitkommen? Diesen Männern da unten wird nie wieder der Blick auf eine Frau vergönnt sein. Es mag sie trösten und ihnen vielleicht noch einen schönen Traum schenken.
Amra nickte eifrig. Sie hatte noch nie einen Kerker von innen gesehen. Und auch wenn die Männer ihr leid taten, vor allem brannte sie vor Neugier.
Gisbert de Soigne verlangte es nicht nach Trost. Der Tempelritter war tiefgläubig. Er wusste, welches Schicksal ihm bevorstand, und er trug es mit Gelassenheit. Gisbert de Soigne würde reinen Herzens vor seinen Gott treten. Hinter ihm lag ein erfülltes Leben. Gott hatte ihm alles gewährt, worum er ihn gebeten hatte. Er hatte das Dasein eines Ritters mit dem eines Seemanns verbinden können. Der Märtyrertod unter dem Schwert des heidnischen Priesters würde dieses Leben krönen. Gisbert fürchtete sich nicht. Wenn da nur nicht die Sorge um den Jungen wäre, der sein Schicksal mit ihm teilen sollte. Magnus von Lund war kein Templer, nicht einmal ein Novize, und er war jung, gerade erst 15 Jahre alt. Gisbert fühlte ihm gegenüber eine persönliche Verantwortung. Der König von Dänemark hatte ihm den Knaben übergeben, einen entfernten Verwandten, der am Hof seines Waffenbruders Heinrich von Sachsen, den man jetzt schon den Löwen nannte, erzogen werden sollte. Gisbert hatte ihn mit nach Lübeck nehmen wollen, um dort eine Weiterreise nach Braunschweig zu Heinrich zu organisieren. Nun würde es König Waldemar nicht gerade das Herz brechen, wenn der Junge hier ums Leben kam. Bei Licht betrachtet würde Magnus eher eine Geisel als ein Gast in Braunschweig sein. Für Heinrich sicherte dessen Anwesenheit an seinem Hof, dass Waldemar nicht gleich angriff, sollte die Waffenbrüderschaft der Männer irgendwann in Feindschaft umschlagen. Nun mochte der Aufenthalt in Braunschweig auch Magnus zugutekommen. Gisbert zumindest wünschte ihm das von Herzen. Er hatte den Knaben auf der Reise liebgewonnen. Magnus war klug und praktisch veranlagt, sich zu keiner Arbeit zu gut. Der blonde, hochaufgeschossene Junge brannte darauf, zum Ritter geschlagen zu werden und Abenteuer zu erleben. Er hatte sich auch beim Kampf mit den Piraten nach Kräften gewehrt. Sicher wäre er eine Zierde seines Standes geworden. Und jetzt lag er hier, neben Gisbert, in Ketten und erwartete den Tod.
»Mein Name ist Baruch von Stralow«, stellte der Kaufmann sich vor. »König Tetzlaff hat mir gestattet, euch aufzusuchen. Wenn es euch also genehm ist, ein paar Worte mit mir zu wechseln.«
Jetzt regte sich auch Magnus, der bis eben erschöpft geschlafen hatte.
Vorher hatte der Junge das Verlies und seine Ketten fieberhaft auf mögliche Schwachstellen hindurchsucht, die einen Ausbruch ermöglichten. Der Ernst seiner Lage schien dem Knappen allerdings noch nicht wirklich bewusst zu sein.
Magnus sah sich wohl inmitten eines Abenteuers. Natürlich war es ein recht gefährliches, aber doch eines, das glücklich enden konnte. Nun sah er verblüfft auf das Mädchen, das in Baruchs Gefolge die Stiege herabkletterte. Magnus rieb sich den Schlaf aus den Augen und wandte sich direkt an das Mädchen. »Wer bist du denn?« rutschte ihm wenig ritterlich heraus. Gisbert beachtete den Jungen nicht weiter, sondern erwiderte den Gruß des Kaufmanns. Baruch von Stralow erklärte ihm in fließendem Französisch, in welcher Mission er nach Arkona gekommen war und warum sie fehlgeschlagen war. Amra starrte Magnus kaum weniger verblüfft an. Als von zwei Überlebenden die Rede gewesen war, hatte sie mit kräftigen, erwachsenen Rittern gerechnet, nicht mit einem Knaben, der kaum älter war als sie, und obendrein einem so gut aussehenden. Er hatte blonde, lange Locken, ein noch weiches Gesicht mit vollen Lippen, gerader Nase und großen, hellen Augen. »Ich bin Amra«, antwortete sie kurz und vorsichtig. »Als du eben hier hereinkamst, erschienst du mir wie ein Engel. Aber du hast rotes Haar, soweit ich das in dem Dunkel hier erkenne. Und Engel haben doch kein rotes Haar, oder?« Amra runzelte die Stirn. Sie musste erst überlegen, was ein Engel überhaupt sein sollte. Im Götterhimmel der Ranen waren sie unbekannt. Das sagte sie dann auch. »Engel gibt es hier nicht.« Magnus seufzte. »Ja, das hörte ich. Diese Leute hier sind Heiden. Sie beten furchterregende Götter an und es heißt, sie sollen ihnen sogar Menschen opfern.« Gisbert nickte, als Baruch ihm jetzt den Entschluss des Königs mitteilte. »Ich habe das befürchtet«, sagte er ruhig. »Aber es ängstigt mich nicht. Ich bin mit mir und meinem Gott im Reinen. Wenn ihr noch einmal versuchen könntet, etwas für den Jungen zu tun.« Baruch war beeindruckt von Gisberts rascher Auffassungsgabe, während Magnus sich erst langsam über sein Schicksal klar wurde. »Sie wollen uns opfern?« Fassungslos wandte er sich an Amra. Das Mädchen nickte und schlug die Augen nieder. »Ich fürchte«, sagte Amra zögernd. »Sie köpfen uns?« Magnus Stimme klang aufgeregt und deutlich höher als vorher noch. Amra, die wieder aufsah, erkannte Furcht in seinen Augen. Plötzlich wusste sie, dass sie es nicht zulassen würde. Sie hatte das Gefühl, vertrauter mit Magnus zu sein, als sie je mit einem anderen gewesen war. Amra dachte fieberhaft über einen Fluchtplan für Magnus nach, während Baruch sein Glück ein zweites Mal im Palast des Königs versuchte. Sie hielt wieder Baruchs Pferd und ließ den Blick erneut über den Tempelbereich schweifen. Wo würde man das Opfer darbringen? Amra sah sich den Platz näher an. Er lag zwischen den Burgwällen und den Gebäuden. Vom Haupttor aus ging man direkt darauf zu. Der Zugang würde frei bleiben. Bei einer solchen großen Zeremonie stand die Burg dem gesamten Volk offen. Es müsste eigentlich möglich sein, dass sich ein Junge wie Magnus unter das Volk mischte und unauffällig entkam, wenn seine Flucht nicht gleich entdeckt würde. Es müsste ein Durcheinander geben. Die Menschen müssten erschreckt, aufgewühlt, die Priester gänzlich abgelenkt werden. Dann würden die Wachen auf den Türmen auf den Platz vor dem Tempel schauen und nicht darauf achten, wer durch die Tore lief. Sie jedenfalls war entschlossen, es zu versuchen, wenn nicht noch ein Wunder geschah und Herr Baruch Magnus freikaufen konnte. Baruch schüttelte den Kopf, als er aus dem Palast trat. »Die Herren lassen sich nicht erweichen«, seufzte er, als er näher kam und Amra sein Pferd wieder abnahm. »Die Opferung ist für übermorgen anberaumt. Bis dahin sollten die Heringen fit eingesalzen sein und das Volk hat Zeit zuzusehen. Wobei die Priester auch ausdrücklich die Kaufleute eingeladen haben, die dann in Fit weilen werden. Jeder, vom Höchsten bis zum Geringsten auf Rujana, soll Zeuge der Macht des Gottes werden«, meint Muris. »Das solle man als Befehl auffassen.« »Es tut mir leid, Amra. Du wirst deinen kleinen Ritter sterben sehen.«